Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24.
Der Winter verabschiedet sich jetzt langsam, der Frühling meldet sich an, auch wenn wir in den letzten Wochen gefühlt ohnehin schon mehr Frühling als Winter hatten. Aber der Blick in den Kalender macht's jetzt auch offiziell. Es wird wärmer und wir gehen zum Sporttreiben wieder mehr raus als in den letzten 3-4 Monaten. Ich selbst habe mit einer Rennradtour letzte Woche die Frühlingssaison eingeläutet und im Fitnessmagazin heute nehmen wir Sie mit auf eine erste Tour mit dem Mountainbike.
Man spürt dann so den Frühling und spürt die Energie und die Lust aufs Radeln, kriegt auch Lust, vielleicht wieder regelmäßiger zu trainieren oder stellt einfach von Winter auf Frühling um.
Und wir gehen mit Ihnen heute auch schon aufs Wasser, zumindest mal im Hinblick auf die kommende warme Jahreszeit und klären, warum Stand-Up-Paddling so ein idealer Freizeitsport ist.
Weil es halt einfach fit hält, ja, bis ins Alter. Ja. Ich meine, der älteste Kunde, den wir hatten, der war 78 im Kurs. Der hat das angefangen, er hat es vorher noch nie gemacht und er kann das. Der hat sich da draufgestellt, es hat ein bisschen länger gedauert und so, aber es ist natürlich alles auch im hohen Alter möglich, sich fit zu halten. Ne?
Also machen Sie sich bereit für eine knappe halbe Stunde mit Tipps und Infos rund um Bewegung, Naturerlebnis und Spaß am Sport. Ich bin Martin Raspe und freue mich, dass Sie dabei sind. Gehören Sie auch zu denjenigen, die die Ski jetzt wieder in den Keller gestellt haben und das Fahrrad wieder startklar machen? Um Ihnen ein bisschen Lust aufs Fahrradfahren im Frühling zu machen, hat sich meine Kollegin Uli Nicola schon mal draufgesetzt aufs Radl. Genauer gesagt aufs Mountainbike. Und für ihre erste Frühjahrstour hat sie sich die Mountainbike-Trails im Naturpark Steinwald in der Oberpfalz ausgesucht.
Also auf geht's, wir starten jetzt und erkunden mal den Steinwald hier mit unseren Mountainbikes.
Jawohl, los geht's. Mit Dirk, einem passionierten Mountainbiker, mache ich mich auf den Weg durch den Naturpark Steinwald. Der Name ist Programm, denn zwischen Fichten und Buchen gibt es zahllose faszinierende Granitfelsen. Zunächst geht es auf Forstwegen hinauf zur Burgruine Weißenstein und ich spüre ein leichtes Ziehen in den Oberschenkeln. Denn im Winter bin ich nur im Alltag und zur Arbeit geradelt, aber kaum Anstiege. An der Burgruine heißt es aber erstmal Rad abstellen und über 100 Stufen hoch auf den Turm steigen.
Man kann jetzt hier ziemlich weit gucken, also nach Tschechien rüber, im Oberpfälzerwald, Richtung Fichtelgebirge, Richtung Fränkische Schweiz, Richtung Vogtland.
Und es weht auch ganz ordentlich hier oben ein Wind.
Genau, also scheint zwar die Sonne, aber es geht ein ganz schön zugiger Wind, aber wir sind, wie gesagt, ziemlich hoch.
Das ist im Frühling oft der Fall. In der Sonne ist es schön warm, aber im Schatten oder an ausgesetzten Stellen fast eisig. Gar nicht so einfach, sich da fürs Biken richtig anzuziehen. Denn für die Anstiege will ich mich nicht zu warm einpacken und auf den Abfahrten will ich nicht frieren.
Ich glaube, es gilt wie immer so das Zwiebelschalensystem. Die Grundregel, wenn man hochfährt, sollte man nicht zu viel anziehen, weil dann hält man sowieso nach wenigen Metern an und zieht sich aus. Ich glaube, es ist auch sehr viel persönliche Vorliebe.
Also, weiter geht's durch den Steinwald. Ein schmalerer Weg führt von der Burgruine Weißenstein in Richtung Oberpfalzturm. Er steht ganz oben am höchsten Berg des Naturparks.
So, jetzt sind wir hier auf der Platte oben mit 946 Meter. Und hier teilen sich jetzt die Wege und hier gibt es auch schön ausgeschilderte Mountainbike-Varianten. Schaut schon sehr vielversprechend von hier aus.
Genau, sehr wurzelig geht's runter vom Oberpfalzturm hinab. Also Dämpfer am Mountainbike aufdrehen und los. Die Mountainbike-Trails und die Wanderwege sind voneinander getrennt und so kommen sowohl Wandernde als auch Biker zu ihrem ungestörten Naturgenuss. Möglich macht dies ein gut ausgeschildertes Lenkungskonzept, erarbeitet von Vertreterinnen und Vertretern der Mountainbike-Szene in der IG Storpfalz, des Forstbetriebs und des Naturparks Steinwald.
Die Trails sind sehr, sehr schöne Nature-Trails, die die Leute vor Ort wirklich gut gemacht haben. Also keine großen Grauasche-Trails, sondern wirklich in die Natur rein. Man merkt, man ist in diesem Steinwald mit den vielen Felsen und Steinen und hat wirklich ein, man könnte beinahe sagen, einzigartiges Naturerlebnis und Fahrspaß natürlich.
Den Fahrspaß gibt es für Mountainbike-Anfänger ebenso wie für Könner. So ist beispielsweise der Franz Trail mit Schwierigkeitsstufe 1 locker machbar und schön flowig. Aber der Krambambuli Trail mit Schwierigkeitsstufe 3 hat es echt in sich.
Schon sehr steil und sehr eng und sehr wurzelig und dann eben durch viel Wasser auch ausgewaschen.
Ich finde den Zipfeltannentrail schon allein wegen des Namens witzig. Darüber hinaus ist der Trail landschaftlich wunderschön, weil er direkt an den besagten Zipfeltannenfelsen mit schroffen Granitverwitterungen vorbeigeht, einem der Wahrzeichen des Naturparks Steinwald.
Das ist, glaube ich, auch das Besondere, dass diese ganzen Trails auch immer zu irgendwelchen tollen Felsen führen, zu denen du halt normalerweise vom Forstweg aus nicht kommst. Schön und super ausgeschildert und super gemacht.
Vom Gipfel der Platte bis runter ins Tal gibt es einen schönen Trail nach dem anderen. Da macht das Mountainbiken im Frühling richtig viel Spaß.
Man ist halt in der Natur, das ist sehr schön. Und man macht noch was Gutes für den Körper, für die Gesundheit. Und es ist einfach gut, um einen Kopf frei zu bekommen. Also auch mit Freunden oder so, ist schon schön.
Man spürt dann so den Frühling und spürt die Energie und die Lust. Aufs Radeln kriegt auch Lust, vielleicht wieder regelmäßiger zu trainieren oder stellt einfach von Winter auf Frühling um. Das ist toll.
Außerdem ist noch nicht viel los und die Oberpfalz an vielen Orten fast noch ein Geheimtipp.
Also ich finde es wunderschön, vor allem heute das Wetter. Besser geht's gar nicht für die Jahreszeit. Könnte jetzt auch ganz viel Schnee liegen.
Das sind so die ersten Steps, wenn man sagt, im Frühjahr geht's nach Österreich und dann ist es hier ganz gut zum Einsteigen, zum Fitwerden wieder und dann geht's ja los. Ja.
Außerdem ist der Steinwald gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Praktischerweise kann man von verschiedenen Punkten aus starten, sagt Ulrich Büscher, Freizeitexperte beim Verkehrsverbund Großraum Nürnberg.
Die Oberpfalz Naturpark Steinwald ist mit dem Regionalexpress ab Nürnberg gut erreichbar. Der fährt im Stundentakt und ab Neusorg gibt es die Freizeitlinie. Das ist der Fichtelnab-Express. Der hat eine Fahrradmitnahme. Das heißt, ich kann mein Fahrrad hinten in den Anhänger packen und werde dann zum Ausgangspunkt, in dem Fall der Wanderung, mit oder ohne Fahrrad gebracht.
Und sein Tipp am Ende einer schönen Tour im Naturpark Steinwald lautet:
Absolut top ist natürlich ein Zandauner an der Margret-Witzer-Hütte und von da aus dann zum Bahnhof hinabfahren.
Na klar, wer sportlich etwas geleistet hat, der soll sich anschließend auch belohnen. Wir steigen wieder runter vom Fahrrad und rauf aufs Board. Also gedanklich. Noch laden die Temperaturen ja nicht unbedingt zum Stand-Up-Paddeln ein, aber in ein paar Wochen ist es dann auch schon wieder soweit. Guido Meyer ist seit über 15 Jahren begeisterter Stand-Up-Paddler und nicht nur das, er ist einer der Pioniere dieser Sportart in Bayern und gibt sein Wissen und vor allem seine Begeisterung für diesen Sport seit vielen Jahren an alle weiter, die sich auch von der Faszination auf dem Paddleboard anstecken lassen wollen. Ich habe Guido Meyer vor kurzem auf einer großen Freizeitmesse getroffen und ihn zunächst gefragt, warum Stand-Up-Paddling so ein idealer Freizeitsport ist für alle, die gerne aufs Wasser gehen.
Prinzipiell ist es so, dass man auf dem Board steht. Es ist ein anderer Blickwinkel. Ja, einmal ins Wasser rein, man kann halt im Wasser viel mehr sehen. Und man nimmt die Umwelt relativ schnell wahr. Ja, nach 10 Minuten, Viertelstunde, wenn ich da einigermaßen sicher drauf stehe und ich kann damit lenken einigermaßen, dann nehmen die meisten Leute den Kopf hoch und nehmen ihre Umwelt wahr. Und die ist natürlich auf dem Wasser eine ganz andere als die, die sie normal kennen. Und diese ganzen Erlebnisse, die sie dann haben, nehmen sie dann mit. Und am Ende ist man dann zum Beispiel wieder am Strand. Ja, und dann kann man denen sagen, du hast jetzt 1,5 Stunden trainiert und sie haben es gar nicht wahrgenommen. Das heißt, sie haben die ganze Zeit ihre Sensomotorik trainiert, ihre Muskeln trainiert. Es ist halt wahnsinnig schonend und das ist der Vorteil. Ich sage immer so im Vergleich, wenn ich dann aus den Bergen zurückkomme vom Snowboarden, 6 Stunden, dann kann ich mich nicht mehr bewegen, dann tut mir alles weh. Beim SUP ist es genau andersrum, da kann man prinzipiell als purer Anfänger 2 Stunden mit paddeln und man ist abends total, wie soll man sagen, so, man merkt, dass man was gemacht hat, aber es ist halt schon für die Gelenke, ja, und das ist natürlich ein wahnsinniger Vorteil. Eigentlich ist es so, wenn man normal rumpaddelt, trainiere ich die ganze Zeit, ohne dass ich es merke und das ist natürlich schön.
Was muss ich denn, wenn ich sage, ey, ich möchte das mal ausprobieren, Stand-Up-Paddling, Was muss ich denn mitbringen an Voraussetzungen? Muss ich irgendwelche sportlichen Fähigkeiten haben, damit ich diesen Sport ausüben kann? Oder braucht es eigentlich keine besonderen sportlichen Vorkenntnisse?
Es braucht gar keine Vorkenntnisse. Was wir sagen ist, man muss schwimmen können. Und jetzt sagen wir mal, für sich, um das eigentlich einigermaßen handelbar zu machen, sollte man halt aus dem Vierfüßlerstand ins Stehen kommen. Das sollte man halt können. Und jetzt keine großen krankhaften Probleme mit dem Gehör haben, sodass man halt mit dem Gleichgewicht so arg Probleme hat. Ja, und man sollte natürlich jetzt keine Angst haben vor tiefem Wasser, weil man natürlich ins tiefe Wasser paddeln muss, weil im flachen Wasser ist es natürlich auch gefährlich, dass man dann auf den Grund hinfällt und dann auf den Grund fällt.
Jetzt stelle ich mir das vor, der ich das tatsächlich noch nicht ausprobiert habe, dass das eine wahnsinnig wackelige Angelegenheit ist, auf so einem Brett auf dem Wasser und da das Gleichgewicht zu halten und nicht ständig reinzufallen. Ja, wie ist das, wenn man da anfängt? Ist das eine besonders wackelige Angelegenheit oder geht's?
Naja, wir haben eigentlich auf jede Person das passende Board. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand sehr Schlankes kommt mit 50 Kilo oder ein Kind oder jemand kommt, was wir auch haben, mit 120 Kilo unbeweglich, die kriegen halt immer ein unterschiedliches Board. Das heißt, wir haben dann nicht 10 gleiche Boards liegen, sondern wir haben halt eine sehr große Palette an verschiedenen Boards. Und je breiter die Boards sind, und je mehr Volumen die haben, je besser haben die halt auch Stabilität. Ja. Das heißt, so kann man die dann langsam ranführen, die erste halbe Stunde. Man schaut sich das an und dann wird man mit den Boards praktisch immer schmaler. Dadurch werden die dann immer schneller und dann wird das Können immer besser. Deswegen ist es natürlich auch so, wenn man sich Material kauft, sagen wir mal, okay, kauft ihr jetzt nicht was zu Stabiles, weil die Lernkurve ist extrem hoch. Ja, das heißt, wenn ich das mal 2-3 Stunden gemacht habe, kann ich sofort ein schmaleres Board fahren, eins, was schneller ist. Also die Lernkurve geht natürlich schon relativ steil nach oben.
Wir haben es vorhin schon mal kurz angedeutet, dass Stand-Up-Paddling eigentlich ein idealer Fitnesssport ist. Welche Anforderungen stellt das Stand-Up-Paddling an einen und was wird alles trainiert?
Also ich finde es immer ganz schön, dass man sagen kann, dass die Kraft halt durch das Sportgerät und dann durch den ganzen Körper fließt. Ja, das heißt, ich nehme praktisch die Kraft über das Paddel auf. Sie geht durch Hände, Arme, Oberkörper, durch die Rumpfmuskulatur, durch die Beine dann wieder ab. Und gleichzeitig muss ich natürlich noch ein bisschen die Unebenheiten ausgleichen vom Wasser. Das heißt, es ist nach wie vor ein Sport, der halt den ganzen Körper betrifft. Wenn ich natürlich jetzt ins Ausdauerrennen gehe oder Ausdauertraining und dann habe ich natürlich ein bisschen mehr den Oberkörper. Gehe ich jetzt zum Beispiel, bin ich mehr am Meer, wo das Wasser viel unruhiger ist, da habe ich natürlich unten an den Beinen muss ich halt viel mehr arbeiten, weil das natürlich viel wackeliger ist, ja, und ich auch viel öfter reinfalle. So kann man prinzipiell einfach so rausfinden, was für einen fitnessmäßig halt auch am besten passt. Ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Guido Meyer und der Feststellung, dass sich auch andere Sportarten mit dem Stand-Up-Paddling perfekt verbinden lassen. Jetzt machen wir einen Ausflug, und zwar in die Politik, genauer gesagt in die Sportpolitik. Am vergangenen Dienstag, da gab es in Berlin den sogenannten Bewegungsgipfel des Bundesinnenministeriums. Politik und Sportverbände wollten und sollten Ergebnisse präsentieren, wie der Breitensport künftig noch besser in der Bevölkerung verankert und vor allem gefördert werden kann. Die Politik sprach anschließend von starken Impulsen für den Sport. Die Verbände dagegen waren unzufrieden mit den Ergebnissen. Und so hatte man den Eindruck, wirklich viel bewegt hat der Bewegungsgipfel irgendwie nicht. Judith Hüwelmeier hat die Einzelheiten.
Einige Basketballerinnen der U18-Bundesligamannschaft von Alba Berlin haben im Berliner Olympiapark zwei prominente Mitspieler. Bundesinnenministerin Nancy Faeser holt zum Wurf aus und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach macht sogar einen Korb und wirbt für Sport.
Der Sport macht etwas, was wir mit medizinischen Mitteln nicht erreichen können. Wir senken das Risiko eines Schlaganfalls, eines Herzinfarktes um bis zu 50%. Die Wahrscheinlichkeit, einer Demenz zu erkranken, sinkt deutlich und auch die Depressions- sogar behandelnde Wirkung vom Sport ist formidabel.
Die Ziele sind hoch gesteckt beim zweiten Bewegungsgipfel. Das Ehrenamt soll gestärkt und der Sport unter jungen Menschen gefördert werden. Sportangebote sollen sichtbarer sein und mehr Sportstätten soll es auch geben. Soweit sind sich wohl alle einig. Nur was die Umsetzung angeht, müssen sich die beiden Ampelminister viel Kritik anhören. Denn was eigentlich als Erfolg verkündet werden sollte, ist noch nicht so weit. Ein umfangreicher Entwicklungsplan zur Förderung des Breitensports. 5 Arbeitsgruppen hatten über ein Jahr lang daran gearbeitet. Kurz vor dem Gipfel musste die Sportministerin einen Referentenentwurf zurückziehen. Unter anderem die Landessportbünde waren unzufrieden mit dem Papier und haben daraufhin ihre Teilnahme am Gipfel abgesagt. So wie Jörg Amon, Sprecher aller Landessportverbände.
Das macht überhaupt gar keinen Sinn, einen Bewegungsgipfel abzuhalten mit nichts in der Hand. Also nichts Verbindlichen. Da war das Lossprinten, der Startschuss Ende 2022 so verheißungsvoll und da ist die Zeit einfach zu schade.
Vor allem die Umsetzung und die Finanzierung des Entwicklungsplans Sport sehen die Landesverbände, der Deutsche Olympische Sportbund und Vertreter der Länder kritisch. Städte und Gemeinden fordern außerdem, dass das Thema Bewegung auch in die Stadtplanung mit einbezogen wird. Hamburgs Innensenator Andi Grote zählt auf.
Wir sprechen auch über Stadtentwicklung. Es gibt keine vernünftige Städtebauförderung ohne Sportstättenförderung. Wir sprechen über Bildungspolitik. Wir brauchen bewegungsfördernde Schulen und Kitas. Wir brauchen Lehrer, denen das wichtig ist und wir brauchen Sportstunden, die nicht ausfallen.
Kritik gehört. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will den Entwicklungsplan Sport jetzt überarbeiten und im Sommer einen neuen Anlauf nehmen.
Das wird die Grundlage sein, auf der wir dann den begonnenen Austausch mit allen Beteiligten weiterführen, mit den Ländern auf der kommunalen Ebene und natürlich im organisierten Sport. Das ist ein ganz fester Bestandteil. Und ich kann Ihnen auch zusagen, dass ich meine ganze Kraft dafür einsetzen werde, das dann auch mit Geld zu hinterlegen.
Fazit: Viel bewegt hat sich also erstmal nicht beim Bewegungsgipfel.
Im Gespräch mit dem Stand-Up-Paddle-Pionier Guido Meyer haben wir schon erfahren, warum das Paddeln auf dem Surfboard ein idealer Freizeitsport ist. Und interessant ist auch, dass und wie sich andere Sportarten, wie zum Beispiel Yoga, mit dem Stand-Up-Paddling kombinieren lassen.
Die Yogis suchen ja auch immer nach besonderen Orten. Die Nachfrage wird auch immer größer. Es ist halt klar, wer mal die Augen zugemacht hat auf so einem Board, sich da hingelegt, also auf das Board gelegt hat, die Augen zugemacht hat und sich einfach mal so eine Viertelstunde treiben lässt mit dem Brett, da passiert halt schon dann ein bisschen was im Kopf. Und ich denke mal, dass diese Übungen durch dieses Yoga-Board natürlich auch noch ein bisschen komplexer werden. Wenn das Wasser jetzt glatt ist, geht es noch, aber wenn er ein bisschen Welle hat, dann ist es halt schon ein bisschen komplexer. Es ist halt auch einfach mal was Neues, aber man merkt schon, dass die es mal gemacht haben, auch echt immer wieder kommen, weil ich denke mal, dass auch in diesem freien Raum auf diesem Wasser, und da spielt das Wasser wieder eine wichtige Rolle, diese Nähe halt einfach zu dem Element Wasser halt da beim Yogieren eine wichtige Rolle spielt.
Und Sie haben das vorhin auch schon mal kurz angesprochen, selbst in der Therapie, also im erweiterten Sinn in der Medizin, hat das Stand-Up-Paddeln jetzt schon seine Bewandtnis. Wie muss man sich das vorstellen?
Es geht ja viel in der Therapie um die Motivation. Wenn Leute sich verletzt haben und prinzipiell in der Physiotherapie arbeiten müssen, und da haben viele dann festgestellt, dass es da an der Motivation dann einfach mangelt. Wenn ich mit den Leuten natürlich rausgehe und dieselben Sachen draußen machen kann, zum Beispiel auch noch auf einem SUP-Board und auch dann prinzipiell so ein Selbstvertrauen wieder meinem Körper gegenüber bekomme, weil ich halt auch einen Sport mache, der mit Wasser zu tun hat und auch mit einer so einer Art Naturgewalt. Ja, ich betrachte Wasser immer noch als nicht als Gewalt, aber als sehr starken natürliches Material. Dann merkt man das schon und dann ist die Motivation auf einmal da, mitzumachen. Ja, und sie trainieren dann, merken es aber nicht. Und wenn man das analytisch betrachtet, ist es klar, wenn ich Sachen draußen mache in der Natur mit einem freien Geist oder in einem engeren Raum, dann macht es einfach einen Unterschied am Ende.
Was glauben Sie, wohin wird sich dieses Stand-Up-Paddling entwickeln? Glauben Sie, dass es das Zeug hat, eine Volkssportart zu werden?
Ich denke schon, dass es in Zukunft einfach ein fester Bestandteil bleibt. Ja. Und jetzt natürlich wahnsinnig viele Leute das ausprobiert haben. Man merkt schon, dass die Leute anfangen jetzt sportlich zu paddeln. Mehr an den Fitnessfaktor. Ja. Wir haben viele natürlich, die sagen, ah, ich will nur das Board haben, ich will nur rauspaddeln, ein bisschen Spaß haben, in der Sonne liegen. Aber die zu uns kommen, als Sportanbieter, so wie wir uns ja auch betrachten, sind schon die, die jetzt sagen, ich möchte von A nach B in Zeit X paddeln und möchte nächste Woche das vielleicht ein bisschen schneller machen. Ich denke mal, da ist auf jeden Fall der Markt da. Das heißt, im sportlichen Paddeln sich fit halten mit dem Gerät, ja, und nicht einfach nur so rumsexploren. Ich kann mit altem Material, günstigem Material, prinzipiell genauso viel Spaß haben wie mit High-End-Material. Ich denke schon, dass sich das halt in Zukunft auf einem höheren Level hält, weil trotzdem die Eintrittshürde in dem Sport sehr gering ist. Also es kann jeder so sein, wie er will.
Guido Meyer, vielen Dank für die interessanten Einblicke ins Stand-Up-Paddling und ja, herzlichen Dank, dass Sie Zeit hatten für uns.
Danke Ihnen.
Und auch wenn es aktuell noch ein bisschen zu kühl ist für Stand-Up-Paddeln, vor allem in Badehose oder Bikini, auch die Seen werden ja wieder wärmer und dann lässt sich vielleicht auch für Sie eine neue Sportart entdecken. Und weil wir jetzt so viel von Wasser, Surfbrettern und dem Spaß auf dem Board gesprochen haben, schauen wir dorthin, wo echte Könner unterwegs sind. Könner auf dem Board beim Wellenreiten. Also einfach mal die Augen schließen, sich mitnehmen lassen von unserer Korrespondentin Christina Fee Möbus nach Mexiko und rein ins Surferparadies Puerto Escondido.
Para estar más tiempo en la ola.
Rafael Ramos ist Profisurfer. Gerade erklärt er einem Schüler, wie er seine Haltung auf dem Surfbrett verbessern kann. Der 26-Jährige kommt aus Puerto Escondido, stand schon als kleiner Junge selbst auf dem Brett.
Te desconectas de todo.
Du kannst alles um dich ausblenden. Du denkst nicht mehr an deine Probleme, sondern daran, die beste Welle zu erwischen. Es gibt nur dich und die Welle. Du vergisst alle Sorgen um dich herum. Jafet nimmt an internationalen Turnieren teil. Er hat diverse Preise gewonnen, zum Beispiel auch 2019 in seinem Heimatort selbst, als er beim Tube Riding, dem Surfen in einer geschlossenen, röhrenförmigen Welle, die meisten Punkte erzielte. Als Surfprofi ist er in Nord- und Südamerika auf verschiedenen Wettbewerben unterwegs, aber auch sein Heimatort selbst gilt als Surf-Mekka. Puerto Escondido liegt an der Pazifikküste im Bundesstaat Oaxaca. Vor allem der Playa Cicatela und sein Beach Break, also der Moment, an dem die Wellen auf der Sandbank brechen, sind legendär. Zur Hochsaison zwischen März und Oktober entstehen hier die mitunter schnellsten und größten Wellen der Welt. Knapp 2 Meter hoch können sie dann werden und ihre typische Röhrenform bilden, durch die sich die Surferinnen und Surfer schlängeln. Mittlerweile zieht es allerdings nicht mehr nur erfahrene Surferinnen und Surfer nach Puerto Escondido.
I love Puerto Escondido.
Ich liebe Puerto, sagt Melissa. Die 37-Jährige entspannt sich nach ihrer Surf-Session mit einem Bier am Strand und guckt sich den malerischen Sonnenuntergang an.
De donde eres? Original is Manchester.
Manchester is English.
Menschen wie Godofredo Vasquez profitieren davon. Täglich kommen Kundinnen und Kunden in seine Surfschule, um Boards auszuleihen und Stunden zu nehmen. Puerto Escondido war einst ein verstecktes Juwel. Mittlerweile ist der ursprünglich kleine Fischerort ein Touristenmagnet. Vasquez war einer der Ersten, der vor knapp 30 Jahren angefangen hat, Unterricht zu geben. Er erinnert sich an die Anfänge des Surfens in Puerto Escondido.
Hace 40 años, Puerto Escondido era una...
Vor 40 Jahren war das hier ein kleines Dörfchen. Überall war Dschungel um den Strand. Die Amerikaner kamen zum Surfen hierher und haben ihre kaputten Bretter weggeworfen oder verschenkt. Diese alten Dinge haben wir dann repariert und zum Surfen benutzt.
Es muss ja nicht gleich das Wellenreiten sein, wenn Sie demnächst mal was Neues ausprobieren wollen. Es reicht ja schon das Stand-Up-Paddeln auf dem Badesee in Ihrer Nähe. Oder zum Start in den Frühling erstmal eine Radeltour. Egal ob mit dem Rennrad, dem Mountainbike oder dem normalen Tourenrad. Rausgehen und sich bewegen, das ist entscheidend. Und nehmen Sie gerne auch das Fitnessmagazin mit. Denn das können Sie hören, wo und wann immer Sie wollen.